Es geht darum, dass wir uns als Erwachsene selber entscheiden können, wie wir am besten leben wollen. Und da geht es nicht darum, eine Form von Sisterhood oder Solidarität unter Frauen zu beschwören, die mit der Realität eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern eben um diese soziale Verwandtschaft. Das war mir so ein Anliegen, dass das Ausbrechen aus der Kernfamilie nicht bedeutet, dass man alleine ist. Im Gegenteil.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Orte und Worte geht heute spazieren im Park am Gleisdreieck in Berlin und der liegt in den beiden Bezirken Kreuzberg und Schöneberg. Und hier spielt auch der neue Roman der Berliner Autorin Stefanie de Velasco. Anne-Dore hat sie im Park getroffen. Ist ja übrigens ein Park, in dem ich auch sehr gerne bin. Leider nicht so oft, weil ich ganz woanders wohne.
Ja, ich wohne da auch nicht, aber ich bin da auch gerne. Und ich habe mich auch gefreut, dass wir uns dort verabredet haben. Das bot sich total an, weil dieses Buch spielt eben in großen Teilen in diesem Park. Und wir gehen ja mit unseren Autorinnen und Autoren immer an Orte, die für das Buch wichtig sind oder für das Schreiben. Aber ich habe es kurz bereut, ehrlich gesagt, weil es war so richtiges Aprilwetter, als wir uns getroffen haben. Wir waren mit Schals und Mützen und dicken Jacken da unterwegs. Und ich habe so ein bisschen das warme Aufnahmestudio hier im Haus des Rundfunks vermisst. Aber für die Literatur sind wir ja zu fast allem bereit.
Da sind wir auf jeden Fall hart gesotten und abgebrüht und schmeißen uns überall in jede Situation rein.
Ja.
Also habt ihr es ausgehalten und seid da rumgelaufen im Park.
Genau, also das Gras auf unserer Seite, so heißt ja ihr neuer Roman. Damit ist tatsächlich nicht nur das Gras buchstäblich im Gleisdreieckpark gemeint, auch, aber eben nicht nur. Es gibt doch diesen Spruch, Nadine, den kennst du bestimmt auch, the grass is always greener on the other side.
Ja klar, man will natürlich immer das, was die anderen haben, ne, und ist nie mit dem zufrieden, was man selbst hat.
Genau, darum geht's. Ist das Gras im Nachbargarten nicht grüner? Sind die Kürbisse dort nicht dicker? Aber Stefanie de Velasco bezieht diesen Spruch auf eine sehr existenzielle Frage. Es geht um Lebensentwürfe und speziell um die Frage im Leben von Frauen. Will man Kinder haben? Ja oder nein? Und ihre drei Hauptfiguren, das sind drei Frauen Mitte 40, die haben sich eben bewusst gegen Kinder entschieden. Und die haben aber charmanterweise nicht das Gefühl, damit was falsch gemacht zu haben. Also die gucken nicht immer auf die andere Seite und denken, da ist das Gras grüner, sondern die sind damit zufrieden. Das Gras auf ihrer Seite ist grün genug.
Das klingt gut. Also bauen sie sich buchstäblich und im übertragenen Sinne ihr eigenes Paradies, ne?
Ja genau, die leben alle in der Nähe vom Park am Gleisdreieck, die sind eng miteinander befreundet und alle drei sind Hundeliebhaberinnen, das haben sie mit der Autorin gemeinsam. Das sind sehr lebendige Figuren, wie man sie von Stefanie de Velasco kennt, sage ich jetzt mal. Also sie hat zwei Bücher bisher geschrieben, das jetzt ist ihr drittes. 2013 kam ihr Debüt raus, der Roman Tigermilch, der ist auch auf die Bühne gekommen und ins Kino. Und 2019 erschien Kein Teil der Welt, in dem Stefanie de Velasco von ihrem Aufwachsen bei den Zeugen Jehovas erzählt. Und in all diesen Romanen sind immer sehr lebendige Figuren. Das finde ich sehr auffallend bei dieser Autorin. Und das ist jetzt eben auch in diesem aktuellen Roman so. Und Stefanie de Velasco hat erzählt, dass sie selbst solche Romane vermisst hat, die eben von zufriedenen, kinderfreien Frauen erzählen. Also hat sie das Buch selber geschrieben.
Und jetzt hören wir sie, Stefanie de Velasco und Anne-Dore im Park am Gleisdreieck in Berlin.
Ich auch einen Protagonisten getroffen.
Den Hund oder die Halterin?
Den Hund. Ja, und die Halterin eigentlich auch.
Sprich, du kennst hier alle Hunde?
Nee, die kannte ich jetzt nicht, aber ich kenne hier wirklich viele. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen so, wie wenn man Kinder hat, dann lernt man den Kiez nochmal anders kennen. Ne? So ist das ein bisschen mit dem Hundeleben auch. Plötzlich läuft man durch so eine ganz andere Stadt.
Ich kann mir das sofort vorstellen, wie so eine Folie, die sich nochmal drüber legt über diesen Park am Gleisdreieck, oder?
Genau, Folie, das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Genau, also es ist wirklich wie so eine doppelte Landkarte, die dann nochmal so eine ganz neue Welt aufmacht, ja.
Aber du bist ohne Hund?
Also ich bin heute ohne Hund hier, weil mein Hund wird schon 14 und der ist sehr alt und ich war heute Morgen schon mit dem Gassi. Und wenn ich den dann nochmal zu einer größeren Runde rausholen will, dann boykottiert er das. Das ist der Altersstarrsinn, ist auch bei den Hunden sehr, sehr stark vertreten.
Du hast ja einen schönen Ort vorgeschlagen, Stefanie, und zwar hier das Café Eule, mitten im Park am Gleisdreieck. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das gerade offen hat oder nicht, weißt du?
Ich glaube, es hat nicht offen. Also ich bin mir ziemlich sicher, die machen nur bei schönem Wetter auf und es war denen heute wohl zu aprillig.
Wie wäre es denn, wenn wir einfach ein bisschen durch die Gärten schlendern und dann kann man ja noch woanders sonst einen Kaffee holen oder so?
Ja, sehr gerne. Ich kann dir auch mal da unten, wenn wir da runtergehen, dann kann ich dir auch mal was zeigen, was mit dem Roman ganz viel zu tun hat.
Das klingt vielversprechend, so machen wir das. Wir sind jetzt gerade unter der S-Bahn. Das ist natürlich auch ein wichtiger Teil hier der Geräuschkulisse natürlich im Park am Gleisdreieck, dass immer wieder die S-Bahn vorbeidüst.
Ja, ja, die wummert dann immer so entlang. Das ist so lustig, wenn sich so der Nachtigallengesang hier aus den Schrebergärten dann mit der U-Bahn mischt. Und am Abend ist das ganze Partyvolk hier auch unterwegs und so. Das ist irgendwie wirklich so für mich ein Ort, an dem alles so zusammenkommt, was Berlin so ausmacht. Ne? Das Grüne. Und das Wilde und das Urbane. Ne?
Wir sind jetzt gerade hier im südlichen Teil des Parks und hier gibt es einige wenige Schrebergärten. Die sind wahrscheinlich mega beliebt. Wahrscheinlich kommt man da gar nie mehr dran, außer über Vitamin B. Aber eine der drei Protagonistinnen in deinem Roman, die hat so einen Schrebergarten, nämlich Grit. Hattest du hier auch mal so einen Garten oder kennst du jemanden, der einen dieser begehrten kleinen Gärten hier hat?
Ja, ich kenne eine Buchhändlerin, die hier einen Garten hat. Ich hatte auch mal einen Garten, der war aber sehr weit draußen und ja, die Gärten hier sind wahnsinnig beliebt und ich frage auch immer wieder nach, ob mal was frei wird oder ob ich mich überhaupt auf die Liste setzen darf. Aber da wird immer freundlich der Kopf geschüttelt. Das Tolle an diesen Gärten hier ist, dass diese Kleingartenordnung hier nicht so streng genommen wird. Anders als in dem Buch, ne, wo ja der Garten innerhalb dieser wenigen Wochen, in denen der Roman spielt, total in Schuss gebracht werden muss. Aber es gibt hier unten einen Garten, der mich tatsächlich, so kitschig das klingen mag, zum Teil zu diesem Roman inspiriert hat, wo ich halt dann auch immer, vor allem in den Sommermonaten, sehr früh morgens schon, wenn es dann so heiß wird, mit dem Hund unterwegs war, um so die große Gassi-Runde schon mal hinter sich zu haben. Und dort gibt es einen Garten, den kann ich dir auch nachher mal zeigen. Vielleicht wirst du, die das Buch ja schon gelesen hat, auch erkennen, warum dieser Garten mich inspiriert hat. Das sieht man dann eigentlich ziemlich schnell auf den ersten Blick.
Ja, das ist so ein bisschen der Knotenpunkt in deinem Roman. Also diese Grit ist eben nur eine von drei Hauptfiguren. Die drei sind befreundet. Und was ich ganz wahnsinnig elegant fand, Stefanie, war, wie du diese drei Perspektiven verknüpft hast. Nämlich auch mit, zählt auch zur Symphonie der Großstadt, das Klingeln von Handys oder das Bingen von Nachrichten. Die sind nämlich verknüpft. Knüpft diese drei mit einem Chat, in dem sie gemeinsam immer sich schreiben. Und der heißt Dogville.
Genau, der heißt Dogville. Und das war für mich lange die Frage, wie ich diese drei Perspektiven zusammenbringe, weil ich das wollte, das nicht so machen, wie das jetzt. Ich finde das immer so ein bisschen unelegant, wenn man dann multiperspektivisch erzählt und dann aber immer drüber schreibt, so den Namen der Figur, die dann so dran ist. Also das ist natürlich übersichtlich, aber ich wollte so eine Art Rudelerzählung schreiben, die so eine Dynamik bekommt, wie so in einem Rudel bei Tieren, wenn die plötzlich so anfangen, sich zu drehen, wie so Fische, die plötzlich so von einer Richtung in die andere umschwenken. Oder auch bei Hunden oder so anderen Herdentieren. Die Chats haben sich auch schon so in die ersten Textproben so reingeschlichen, aber das hat dann noch ziemlich, ziemlich lange gedauert, bis das dann wirklich auch so dieses System dahinter hatte. Das war echt, echt schwierig.
Die sind wahnsinnig unterhaltsam, diese Chats, inklusive Rechtschreibfehler, irgendwelche Abkürzungen und so weiter. Also allein diese Chats machen großen Spaß. Diese drei Frauen haben einige Verbindungspunkte, außer dass sie befreundet sind. Sie sind alle Hundeliebhaberinnen. Sie haben alle drei Hunde, beziehungsweise einer hat ihren Hund gerade verloren, der ist leider gestorben. Und sie sind alle so Mitte 40, so beginnende Wechseljahre. Und sie sind alle drei kinderlos. Das verbindet die drei.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, was die drei verbindet und was sie wahrscheinlich auch letztendlich so ein bisschen zusammengebracht hat. Das wird ja in dem Roman gar nicht so erzählt, woher die sich kennen. Ich wollte da nicht so ein Fass aufmachen, weil das auch für die Geschichte keine Rolle spielt. Weil oft ist es dann auch so, die kinderlosen Frauen sind oft so dann am Ende so ein bisschen die übrig gebliebenen. Im besten Sinne allerdings. Also, dass man sich dann eben auch zu so einer Art sozialer Verwandtschaft zusammentut und eigentlich auch ein ziemlich schönes Leben haben kann. Vielleicht sogar noch schöner. schöner als das in der Kernfamilie.
Ja, es gibt auf jeden Fall eine, wir können ja noch mal ein Stück weiterlaufen. Mhm. Es gibt eine der drei, wieder die Grit, die hat eine Schwester, die so voll in dieses Family-Universum abgerutscht ist, sage ich jetzt mal. Und diese drei Frauen, die haben sich eben mehr oder weniger bewusst, aber sehr glücklich und zufrieden eben für diese Kinderlosigkeit entschieden. Und dann, und das ist natürlich ein Spannungselement deines Romans, wird eine ungewollt schwanger. Und wir spoilern jetzt natürlich überhaupt nicht, wie es ausgeht. Aber man fragt sich die ganze Zeit, kriegt sie das jetzt? Und wird es dann so eine Großfamilie, die das Kind gemeinsam aufzieht und so weiter?
Ja, das ist lustig, wie sowas Banales wie eine Schwangerschaft so einen Spannungsbogen halten kann. Da war ich dann auch recht überrascht. Und Charlie, die wird ungewollt schwanger und die weiß auch gar nicht von wem. Die hat ja so mehrere Liebhaber und wer das sein könnte, keine Ahnung. Die hat ja dann auch zwischendurch immer noch Sex mit sogenannten Cheeseburgern. Das nennt sie, so nennt sie diese Männer, die sie zwischendurch so weghapst, ne? Wie so ein Happen, den man so schnell halt, wie so ein Cheeseburger halt. Ne?
Der aber nicht so richtig nachhaltig satt macht.
Genau, richtig, der macht nicht so richtig nachhaltig satt. Den muss man halt auch schnell essen, bevor man merkt, dass man vielleicht doch einen zweiten oder einen dritten essen will oder dass man merkt, dass die eigentlich gar nicht schmecken, die Dinger. Genau, und die wird schwanger und das ist halt die große Frage, ne? Behält sie das Kind oder nicht? Und dazu muss man natürlich das Buch zu Ende lesen.
Auf jeden Fall. Oh, guck mal, wir sind jetzt hier gerade zwischen den Schrebergärten in den hinteren Teil gelaufen und wir gucken gerade in einen Schrebergarten und da hängt genialerweise ein Eisenbett im Baum.
Ja, genau. Also das ist ein Bett, das ist mit so Gurten an so einem Birnbaum befestigt oder ich weiß nicht, was das für ein Baum ist. Es ist auf jeden Fall ein Obstbaum. Da bin ich mir, glaube ich, oder? Nee, Moment mal. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Baum und da drin hängt dieses Bett und das ist der Ort, den ich dir zeigen wollte, an dem ich, bevor der Roman geschrieben wurde, oft lang gegangen bin und ich habe irgendwann tatsächlich mal hier drin, ganz am frühen Morgen, ein Paar drin schlafen sehen. Da war noch eine Matratze, da war im Sommer eine Matratze drauf und ich stand hier wirklich so eine Weile ganz stumm und staunte und das Bett, das wog so im Wind und es war, und ich dachte mir so, mein Gott. Ja, und dieses Bett hat es ja dann auch in den Roman geschafft. Also in dem Garten hängt ja auch ein Bett im Birnbaum.
Und so fängt der Roman an. Also ja, genau. Tatsächlich, das erste Kapitel beginnt mit Grit, die in diesem Bett, das ich jetzt gerade hier anschaue, liegt und hin und her schaukelt. Das ist wunderschön, da ist sogar so Efeu oben an den Eisengestängen entlang gerankt. Toll. Also ich muss hier im Sommer auch noch mal hin und schauen, ob da eine Matratze drin liegt und Leute.
Ja, genau. Also ich bin seitdem nicht mehr so früh hier entlang gekommen. Aber das zeige ich auch immer Freunden von mir oder so, wenn die in Berlin zu Besuch sind, sage ich, ja, komm ich. Und das Lustige ist, auf meiner Buchpremiere waren natürlich auch viele Hundehalterfreundinnen von mir. Und die haben das Bett alle sofort erkannt, weil die hier natürlich auch mit ihren Hunden entlang gehen. Das war so lustig.
Eine echte Großstadt-Idylle auf jeden Fall hier.
Ne? Ja, es ist
mitten
herrlich.
In der Großstadt und diese kleinen Gärten ist natürlich jetzt die schönste Zeit fast. Ne? Alles blüht, die Tulpen sind hier überall, die Forsythien.
Es duftet auch so, der Flieder blüht schon und alles blüht und es riecht so ganz intensiv. Und da hört man aber wieder die Bahn. Diesmal ist es die S-Bahn von der Yorkstraße. Mhm. Und ich finde, das hat irgendwie auch so was Einschläferndes. So, wenn dann so die S-Bahn kurz nochmal so vorbeirauscht und so. Das ist halt einfach, ja genau, das ist halt der Sound dieser Stadt. Ne?
Ich habe auch einen Schrebergarten, der ist auch ziemlich nah an der S-Bahn. Und ich dachte am Anfang, es geht gar nicht. Aber man hört es irgendwann nicht mehr. Es ist erstaunlich. Es ist auch eine Nebenlinie, aber trotzdem, es stört irgendwann gar nicht mehr. Es ist erstaunlich.
Man nimmt
das
im so Gegenteil, hin. Ne? Das beruhigt einen sogar. Irgendwann fängt man sogar an, das zu vermissen, wenn es dann irgendwann nicht mehr so sein sollte.
Also, okay, dieses Bett ist natürlich eine super Inspirationsquelle für eine Autorin. Was stand denn aber am Anfang? War das wirklich dieses Bett oder war das eine der drei Frauen oder war das vielleicht auch der Anspruch von dir zu denken, ich schreibe jetzt mal über Frauen Mitte 40 und deren Lebensumstände?
Also der Ausgangspunkt war eigentlich ein ganz, ganz anderer und eigentlich auch ein nicht so schöner. Und zwar ist 2019 mein Roman »Kein Teil der Welt« erschienen. Und ich habe diesen Roman tatsächlich auch in einem Schrebergarten fertig geschrieben. Und es war so ein ganz seltsames Jahr, weil es war eines dieser eigentlich das erste krasse Hitzejahr, wo auch in Brandenburg die Wälder gebrannt haben und es irgendwie so kulminierte in diesem Sommer so vieles. Also die Waldbrände, die vielen Toten im Mittelmeer, der Aufstieg der AfD. Es war irgendwie so ein, also irgendwie so ein unglücklicher Sommer. So habe ich es zumindest empfunden. Und dieser zweite Roman, Kein Teil der Welt, erzählt von einer Kindheit und Jugend bei den Zeugen Jehovas. Und ich bin selber bei den Zeugen Jehovas groß geworden. Und mir ging es damals vor allem auch so darum, zumindest für mich beim Schreiben oder auch, ich hatte die Hoffnung, dass wenn ich einmal dieses Buch fertig geschrieben habe, ich auch so ein bisschen diese fiktiven Weltuntergangsszenarien meiner Kindheit so hinter mir lassen könnte. Das war sozusagen auch so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Und das Verrückte war aber dann, je näher das Ende dieses Romans rückte, also der Schreibprozess beendet war, desto näher rückte diese reale Apokalypse, hatte ich das Gefühl. Es war auch das Jahr, wo Fridays for Future so groß wurde und plötzlich gingen Kinder auf die Straße. Und ich hatte das Gefühl, also diese Weltuntergangsszenarien meiner Kindheit holen mich irgendwie in der Realität ein. Das war ein ganz, ganz furchtbares Gefühl. Und in der Zeit entstand die Idee, ein Fahrrad zu bauen, mit dem ich rumfahren wollte. Ein Wohnfahrrad, was man so ausklappen kann. Ich habe das auch gebaut mit so einem Typen aus Kiel von der Werkstatt für ökologische Technik.
Ich bin dir damals gefolgt, ich glaube auf Instagram oder Facebook, ich erinnere mich nicht mehr, aber ich habe das verfolgt, wie du dann mit diesem Fahrrad aufgebrochen bist.
Ja, genau. Und das Krasse war aber dann, dass ich ja mitten in diese Corona-Pandemie reinfuhr. Und das war aber gar nicht nur der Punkt. Also ich bin dann ungefähr 4 Wochen mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und es war wahnsinnig anstrengend, aber es hat mir total viel gebracht. Es hat mich wirklich wieder an so einen Punkt gebracht, wo ich dachte, ich kann das wieder. Das hat so ganz viel aufgemacht. Ich wusste plötzlich wieder, worüber ich eigentlich erzählen möchte. Plötzlich waren diese Frauen da und diese Hunde. Und diese Hunde, das war halt auch irgendwie für mich nochmal wichtig, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte etwas erzählen, nicht eurozentristisch, so homozentristisch quasi. Also dieses sehr auf den Mensch fixierte Weltbild so aufzubrechen, dass man eben so ganz ernsthafte Beziehungen mit Tieren erzählt. Also dass man eben die Tiere nicht wie sonst so aus der Kinderliteratur kennt man das ja, so Lassie und so ein Kram, sondern dass man das eigentlich so erzählt, dass man die Tiere, diese Hunde wirklich auf Augenhöhe hat, ne? Und das hat sich dann irgendwie alles auch richtig gut angefühlt. Und das war für mich ganz wichtig, auch erstmal wieder ins Schreiben zu kommen. Und ich bin auch, wenn man das dem Roman vielleicht gar nicht anmerkt, weil es ist eigentlich so ein, ja, ich würde sagen, eigentlich sehr leichter, unterhaltsamer Roman, hat das für mich ein ganz tiefes Fundament und war für mich ein ganz großer Schritt hin, auch für mich als Autorin so, mich nochmal zu überprüfen, was ist eigentlich das Papier noch wert, auf dem dieser Text gedruckt wird. Also was ich meine ist, ist es das Papier noch wert? So, was ist eine wertvolle Geschichte? Und das war es für mich tatsächlich dann.
Wir sind gerade wieder bei unseren Fahrrädern angekommen. Wollen wir uns mal trotzdem ins Café Eule setzen, auch wenn es geschlossen ist?
Ja, sehr gerne.
Komm, wir suchen uns jetzt einen Platz und dann reden wir da weiter. Also, vielleicht unter den Baum oder so. Ja. Du hast jetzt ja gerade ein bisschen erzählt, wie du überhaupt dazu gekommen bist und dass du diesen Roman zu schreiben und dass du einen sehr geerdeten Roman geschrieben hast, der sehr human ist, sehr menschlich, habe ich gedacht. Also es ist im Prinzip, sind es Alltagsgeschichten, die aber in ihrer Wucht, habe ich gedacht, wahnsinnig existenziell sind und ja irgendwie auch was Beispielhaftes haben. Vielleicht sogar was Politisches in ihrer Alltäglichkeit.
Auf jeden Fall, also das sehe ich ganz genauso. Das war zumindest so, habe ich das auch beim Schreiben eigentlich immer wahrgenommen. Das ist ja auch immer so die Frage, ne? Ich meine, was sind eigentlich die großen Schlaglichter des Lebens? Was bleibt am Ende so übrig? Woran erinnert man sich? Und ich weiß nicht, ob das, was wir oft als politisch wahrnehmen, nicht dann am Ende doch eher das Banale ist, ne? Ob jetzt eine Merkel Kanzlerin war oder ein, ja, also ohne das jetzt so runterspielen zu wollen. Ich glaube aber schon, dass wir zum Glück in einer Zeit leben, in der der Alltag, also oder auch die Alltagskultur einfach, vor allem auch der Alltag von Frauen, der sich viel beschäftigt mit sich kümmern um andere. So funktioniert ja unsere Gesellschaft, die ganze Welt ja im Grunde nach wie vor. Und ich fand es halt interessant, dann trotz dieser ganzen Kümmer Thematiken in dem Buch, drei Frauen eigentlich vor mir zu haben, die es auch gut hinbekommen, sich um sich selber zu kümmern.
Das fand ich auch toll. Man möchte die drei sofort kennenlernen. Und weil das ja auch so ein toller Kiez-Roman ist, Berlin-Roman ist und diese Figuren so aus dem Leben gesprungen sind, hatte ich beim Lesen immer das Gefühl, ach, jetzt fahre ich mal in den Krille-Kiez auf die Rote Insel in Schöneberg und in den Park am Gleisdreieck und dann treffe ich die da bestimmt. Weil die für mich so rund und echt waren. Das hat mir sehr gut gefallen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass du eben dieses nicht klassische Frauenmodell erzählst, aber trotzdem hast du es geschafft, dass sie nicht zu Sprachrohren geworden sind. Das stelle ich mir für Autorinnen und Autoren manchmal auch nicht so leicht vor, wenn dann vielleicht was dahinter steckt, eine Absicht, dass du vermeidest, dass es zu so einem Manifest wird. Hast du darüber nachgedacht, dass das nicht passiert?
Also, dass das ein Manifest ist, darüber habe ich nicht nachgedacht. Aber was mir ganz wichtig war, ist, dass das nicht so ein Mutter-Bashing-Buch wird. Dass man die Frauen und auch die verschiedenen Lebensentwürfe von Frauen, so vielfältig sie auch sind, nicht gegeneinander ausspielt. Und zwar nicht, um irgendwie es allen so recht zu machen. Ich glaube schon, dass dieser Roman sich ja sehr radikal für die eine, nämlich die Perspektive der kinderfreien Frauen, entscheidet und die auch feiert und durchaus auch immer sehr bissig und sehr, ja, manchmal auch schmerzhaft auf diese anderen Lebensentwürfe, in diesem Fall eben zum Beispiel die Mutterschaft, schaut. Das findet ja schon statt in dem Roman. Alle Lebensentwürfe haben ihre Berechtigung, aber ich fand halt diesen anderen, diese kinderfreie Perspektive, diese weibliche Perspektive der Kinderfreiheit, ich fand die auch so überhaupt nicht erzählt. Also ich hatte das Gefühl, ich bin da noch so total allein unterwegs und Feminismus ist ja die Befreiung der Frau, wenn ich das richtig verstanden habe, und nicht irgendwie Frauen sollen so und so sein. Das habe ich manchmal das Gefühl, das ist jetzt, nimmt irgendwie so überhand und das nervt mich. Und auch dieses komplett frei von Humor, so, da hatte ich fast das Gefühl so, nee, also da muss ich jetzt mal ganz dringend gegensteuern.
Das macht unheimlich gute Laune, das Buch. Und ich habe auch gedacht, das hat doch Stefanie Velasco bestimmt geschrieben, weil sie gute Laune-Bücher über kinderlose Frauen vermisst hat. Allein, dass man sagt, eine kinderlose Frau, es ist schon so ein...
Klingt so wie arbeitslos, ne?
Ja.
Ja, das ist eben dieses, ne, man wird so als so Mängelwesen deklariert, ja, alleine durch die Sprache. Ja, und das ist ja gar nicht so. Ich habe ja keine Kinder und ich habe auch ganz gewollt keine Kinder. Also das war natürlich bei mir auch nicht immer so, ich bin ja nicht auf die Welt gekommen, ich will keine Kinder. Im Gegenteil, ich habe natürlich auch mit Puppen, ich habe so krass mit Puppen gespielt. Also ich war die härteste Puppenmama, die man sich vorstellen kann. Aber ja, je näher das so in der Realität rückte, desto gruseliger fand ich die Vorstellung. Also ich habe das einfach, mir war das immer nicht geheuer, so dieses Kinderkriegen. Und ich bin total froh, dass ich das so, ich sag mal, durchgehalten habe. Je mehr ich mich damit mit dem Thema beschäftige, ist es auch so krass, dass man dann ja fast schon mit so Flüchen konfrontiert wird. Also so, du wirst das mal bereuen, du wirst im Alter alleine sein und so. Was ja total krass ist, weil ich meine, man kriegt doch keine Kinder, weil man im Alter nicht allein sein möchte. Also das fände ich ganz schön krass, zumal ja auch jetzt gerade, was dieses ganze Pflegethema angeht. Und wie selbstverständlich dann auch immer so impliziert wird, ja, also die Kinder, die machen das dann schon, ne? Ich habe jedenfalls gedacht, so, da gibt es total viel zu erzählen und ich wollte natürlich nicht irgendwie daraus so ein, also so was Schweres machen, weil es ist einfach ein sehr leichtes Leben. Also es ist nicht nur leicht im Sinne von heiter, sondern es ist sehr einfach. Ich muss für niemanden Verantwortung übernehmen und das ist unheimlich toll. Es ist ganz, ganz toll. Ich liebe das.
Und so liest sich das auch, also dass die drei wirklich natürlich ihre Themen haben, aber so sehr bei sich sind. Ich habe es auch so ein bisschen als Ermächtigungsroman gelesen, im guten Sinne, so wie man durchs Leben kommt und nicht alles mitmacht. So, es gibt ja auch gerade in unserer Generation auch so eine gewisse Harmoniesucht und so. So sind die nicht, hatte ich das Gefühl. Und über dieses Mutterthema wird schon auch nochmal an anderer Stelle reflektiert, nämlich die eine von denen, Cassie, die bringt ihre Mutter ins Pflegeheim. Und da gibt es dann ganz interessante Gespräche auch zwischen Mutter und Tochter, ne? Wie die Mutter dann ihre eigene Mutterschaft nämlich im Nachhinein reflektiert. Also das steckt auch noch auf anderen Generationsebenen sozusagen drin, dieses Thema.
Ja, ja, das ist ja etwas, das ist ja meiner Generation sozusagen, ich meine, ich durfte das fühlen, dass ich keinen Kinderwunsch habe. Ich glaube, also Gefühle zuzulassen hat ja ganz viel mit Kultur zu tun, also in was für einer Welt lebe ich, dass überhaupt ein Gefühl aufsteigen darf? Oder wenn dieses Gefühl aufsteigt, wie wird das
von mir und von anderen interpretiert. Und ich glaube, das ist so bei meiner Elterngeneration oder bei unserer Elterngeneration nochmal was ganz anderes. Und ich hatte tatsächlich irgendwann ein sehr befreiendes Gespräch mit meiner Mutter, die mir dann sagte, wie toll sie das findet, dass ich keine Kinder haben möchte, weil sie sei auch überhaupt nicht scharf darauf, Großmutter zu werden. Und außerdem fragte sie, also das war ein ganz tolles Gespräch. Also sie hat dann zu mir ganz ehrlich gesagt, sie weiß nicht, ob sie heute nochmal den gleichen Lebensweg einschlagen würde. Und wie schwer das war, als die Kinder kamen. Ich habe ja noch zwei Geschwister. Ich weiß noch genau, wir waren in Köln und wir waren gingen diese Treppe zum Dom, zum Bahnhof runter. Und dann meinte sie zu mir, weißt du, Steffi, ich habe mit allem aufgehört. Ich habe keine Musik, ich bin nicht mehr auf Konzerte gegangen, ich habe nicht mehr gelesen. Ey, meine Mutter, ich habe meine Mutter nie lesen gesehen. Ja? Also die Vorstellung überhaupt, dass sie mal ein Leben hatte vor den Kindern, ne, das kam plötzlich in mir so hoch. Und das war einer der wenigen Momente, in der meine Mutter sie selber, diese Frau sein konnte, die sie ist. Sie war nicht Mutter und ich war nicht Kind, sondern wir konnten uns als die Menschen begegnen, die wir fernab von diesen Rollen, die wir einnehmen müssen in unserer Beziehung, konnten wir uns kurz begegnen. Das war eine ganz tolle Erfahrung für mich und ja.
Es ist gerade richtig kalt den Rücken runtergelaufen, als du das erzählt hast. Es ist ja oft so, dass man richtig gehend eine körperliche Reaktion hat, wenn einen was berührt und bewegt, weil ich gerade dachte, wie toll von deiner Mutter, dass sie so ehrlich sein kann, sich selbst gegenüber und auch der Tochter gegenüber sowas überhaupt zuzulassen. Das finde ich ziemlich groß. Und es gibt in deinem Buch eine ähnliche Szene, Genau. Wie ich überhaupt dachte, dass diese drei Frauen, Grit, Cassie und Charlie in deinem Buch »Das Gras auf unserer Seite«, alle bestimmt auch Züge der Autorin tragen und ich werde jetzt nicht genau fragen, wer ist wer und was ist was von dir und keine Sorge, aber zum Beispiel Charlie ist eine Schauspielerin, die aber jetzt gerade nicht mehr so wirklich Erfolg hat. Du hast auch geschauspielert. Grit ist Autorin, darüber brauchen wir nicht zu reden. Dann die Hundeaffinität, der Schrebergarten und so weiter. War das so beim Schreiben, dass du Momente hattest, wo du dachtest, oh, jetzt gieße ich da wieder was von mir in diese Figur hinein?
Ja, absolut. Und das begegnet mir auch in Gesprächen über diesen Roman ganz viel. Und da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Also erstens bin ich keine Autorin, die so aus dem Nichts oder sich so Sachen so aneignet. Das ist nicht so mein Ding. Das interessiert mich nicht so richtig. Und zweitens ist es wirklich so, jede dieser drei Figuren hat ganz viel von mir. Auch diese Cassie, die ihre Mutter ins Pflegeheim bringt. Also meine Mutter ist dann auch sehr schwer krank geworden. Wir mussten sie dann auch eingewöhnen. Das war eine ganz schwierige Zeit, wie das ja gerade viele auch in meinem Umfeld, vielleicht auch in deinem erleben, wie schlimm das ist, die Eltern auf eine Art und Weise altern zu sehen, krank werden zu sehen. Das nimmt einen wahnsinnig mit. Aber ich bin damals meiner alten Jugendliebe im Heim nicht begegnet, so wie das der Cassie dann passiert. Ja.
Ja, natürlich ist da auch ganz viel Fiktion, das ist mir vollkommen klar. Ich dachte nur, es gibt einige Parallelen, die irgendwie natürlich sich aufdrängen. Stefanie, möchtest du vielleicht eine kleine Passage lesen? Wir sitzen jetzt hier immer noch im Café Eule. Es ist nicht so richtig gemütlich, aber wir sind, wie gesagt, dick angezogen und leider gibt es auch nichts zu trinken. Aber es gibt ein Buch. Ich habe mein Buch mitgebracht und Du suchst jetzt einfach eine Passage aus, vielleicht eine, die passt zu unserem Standort.
Ja, kann ich machen.
Oder eine, auf die du gerade besonders Lust hast.
In der Nacht kommt die Hitze. Sie kann nicht schlafen, das T-Shirt klebt an ihr, obwohl sie draußen unterm Birnbaum liegt. Grit hat ein Moskitonetz um die Matratze gespannt. Wieder eine dieser Tropennächte. Selbst der Garten verschafft kaum Abkühlung. Aber diese Hitze hier ist keine Sommerhitze. Wie bei schwerer Migräne kündigt sie sich mit Aura an, gleitet vom Magen hoch bis hinters Gesicht und kriecht dann in jede einzelne Pore, wo sie eine Art Kopfleuchten erzeugt, sodass an Schlaf nicht mehr zu denken ist. Perimenopause, die Wechseljahre beginnen, meinte die Gynäkologin, als Grit wissen wollte, was zur Hölle das bedeuten soll. Perimenopause. Sie wollte ihr Hormone verschreiben, aber Grit hat die durchwachten Nächte inzwischen liebgewonnen und den Schlaf holt sie tagsüber nach. Niemand zwingt sie, morgens aufzustehen. Eine Weile liegt sie einfach nur da und lauscht der Nachtigall im Holunderbusch, diesem elektronischen Sound, der so gar nicht nach Natur klingt, sondern nach Minimal-Techno oder dem MRT letztes Jahr, als sie in die Röhre musste wegen des Lipoms in der Brust. Das Bettgestell wankt, als sie ihre Hose anzieht, die Füße auf den Rasen setzt und in die Crocs schlüpft. Grit hat es mit Gurten an den Birnbaum hängen müssen, weil Anno nicht wollte, dass sich die Metallbeine in den Boden bohren und der Rasen darunter gelb wird. Aber in die Hütte hat es auch nicht mehr gepasst. Bis an die Decke stapeln sich dort Umzugskisten, ineinander verkeilte Möbel, obenauf ihr Wäschekorb, noch voll mit dreckigen Klamotten. Einmal noch wird sie ihre Unterhosen auf links tragen, dann muss sie endlich waschen, sobald die Verwandtschaft weg ist. Ihre Schwester und ihr zukünftiger Schwager, die Zwillinge, Otto und Wilhelm, diese Terrorneffen, die mit ihrem Geschrei, ihrem Getrampel und dem unstillbaren Verlangen nach Eis und Endgeräten seit einer Woche die Ruhe in Annos Wohnung stören. Eine Woche, in der nur beige Nahrung aufgetischt wurde. Nudeln, Apfelmus, Pommes frites, Vanilleeis. Sie weiß, man darf vom Nachwuchs nicht genervt sein. Schon gar nicht als kinderlose Frau Ende 40 mit einer fetten Rosazea im Gesicht von zu viel Eierlikör und Smarties. Aber warum Alice die Kinder nicht bei den Eltern gelassen hat, versteht Grit nicht. Zum Glück ist ihr der Garten eingefallen, als sie in der zweiten Nacht mit Bauchweh neben Anno auf dem Klappsofa im Wohnzimmer lag, während Alice nebenan so laut schnarchte, als wäre sie ein alter Sack mit Schlafapnoe. Schwaches Mondlicht fällt auf das Fenster in der Hütte. Grit betrachtet ihr Gesicht, das sich darin spiegelt. Ein Werwolf mit ungewaschenen Haaren in einem alten Dirty Dancing T-Shirt. Fummelt sich das Gummi vom Handgelenk, ordnet die Haare, zieht den Pferdeschwanz fest, sodass er ihr ein natürliches Facelifting verpasst. Irgendetwas klemmt ihr zwischen den Zehen im Schuh. Ein Samen? Hier liegen überall Samen herum, manche groß wie Flummis, aber es ist nur ein Smarty. In der letzten Saison haben Annos Eltern hier noch alles in Schuss gehalten, die Hecke gestutzt, den Rasen gemäht. Seitdem ist der Garten verwildert. Grit schiebt ihr Fahrrad auf den Schotterweg, legt drei IKEA-Taschen hinten in den Anhänger und beschwert sie mit dem Fahrradschloss. Im Park am Gleisdreieck übertönen die stumpfen Beats der Bluetooth-Boxen den Gesang der Nachtigallen. Auf der Brücke donnert die U1 in Richtung Westen. Berlin ist Gaias Klitoris, hat jemand an die Pfeiler geschmiert. Mädchen in Crop-Tops und Cargohosen tanzen darunter. Es sind die gleichen Klamotten, die Grit getragen hat, als sie in ihrem Alter gewesen ist. Seltsam, dass sich so vieles wiederholt. Was meinte die Gynäkologin gestern? Pubertät nur rückwärts. Das erwartet sie in den kommenden Jahren.
Vielen Dank, Stefanie de Velasco, für diesen Auszug aus deinem neuen Roman »Das Gras auf unserer Seite«. Wir sitzen hier immer noch im Café Eule, das zwar geschlossen hat, aber dennoch wachsen sehr viele schöne Tulpen um uns herum in den Töpfen und die Vögel zwitschern über unseren Köpfen in den Bäumen und ab und zu fährt die S-Bahn vorbei. Man hat es jetzt gerade gehört, Wechseljahre. Es ist wie Pubertät nur umgekehrt, das fand ich eine schöne Beschreibung. Deine zwei vorherigen Romane, Stefanie, die waren ja beide auch nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Sehr erfolgreich dein erster Roman Tigermilch, auch auf die Bühne gekommen. Und dann den zweiten Roman hattest du vorhin auch schon erwähnt, Kein Teil der Welt, 2019. Hast du das Gefühl, jetzt bist du so in der Erwachsenenliteratur angekommen, einfach durch das Alter der Protagonistinnen? Oder ist es für dich vielleicht auch gar kein Thema?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man entscheidet sich ja immer nicht so bewusst für seine Protagonistinnen. Die kommen, also zumindest in meinem Fall ist das so, die kommen einfach halt um die Ecke. Das ist so, man trifft auf die und dann wird man die auch nicht mehr los. Man wird sie erst wieder los, wenn man halt die Bücher über sie geschrieben hat. Und ich glaube, meine Geschichten und meine Figuren und die Welten, die ich erzähle, das sind immer so Randwelten. Also das sind Welten, die nicht in diesem typischen bürgerlichen, ja, Universen so stattfinden. Das ist etwas, das interessiert mich nicht. Und ich kenne es auch nicht. Ich bin nicht so groß geworden. Also ich bin ja bei den Zeugen Jehovas groß geworden, mit einer spanischen Mutter. Das ist alles irgendwie so nicht so das, was, ich weiß nicht, also ich empfinde das ja gar nicht als so unkonventionell, aber das merke ich dann doch schon bei meinem Schreiben, dass ich auch überhaupt keine Ahnung habe von so normalen Familien, was immer das bedeuten mag. Das ist etwas, was mir, glaube ich, total wichtig ist beim Schreiben, dass ich Texte schreibe, die irgendwie resonieren, in denen man sich wiederfindet. Und da sehe ich einfach, wie diese typischen Modelle ja auch nicht nur an ihre Grenzen kommen, sondern zum Glück auch immer mehr in Frage gestellt werden, auch sowas wie Kernfamilie und sowas, das sind ja auch so starre Konstellationen, in denen wir so selten eigentlich wir selber sein können. Und genau, vielleicht beantwortet das die Frage so ein bisschen, aber ja, ich glaube, mit den Teenagern bin ich jetzt erstmal so ein bisschen fertig.
Wobei deine beiden ersten Romane auch sehr gerne von Erwachsenen gelesen wurden und werden. Also man muss die nicht in die Jugendecke stellen und da nie mehr rausnehmen. Aber es ist trotzdem eben auffallend, dass es jetzt eben andere Protagonisten sind. Und was die Figuren sehr eint, finde ich, aus allen deinen drei Romanen, ist, dass sie alle so richtig aus dem Leben gegriffen sind und diese sympathische Unzulänglichkeit haben, dass die irgendwie so pulsieren und atmen und überhaupt alles sehr körperlich ist. Auf eine gute Art. Also auch in dem Roman jetzt, Das Gras auf unserer Seite, die sind so richtig aus Fleisch und Blut. Und also super Dialoge auch. Zum Beispiel einmal sagt dann Charlie in diesem Chat, Doc will, ich schlafe jetzt erstmal mit dem. Einer von ihren Liebhabern, der sich gerade wieder von seiner Freundin getrennt hat, kommt bei ihr vorbei und weint sich aus und sie schreibt dann erstmal in den Chat, ich schlafe jetzt erstmal mit dem. Und die reden auch hemmungslos über Sex und die riechen auch nach Schweiß. Auch die Hunde sind irgendwie so körperlich. Ist das was, was dir so passiert oder ist das auch ein bisschen Absicht?
Ich interessiere mich einfach sehr für Figuren. Damit fängt dann alles an. Ich sehe die vor mir, die Gesichtszüge. Ich könnte die alle auf der Straße, so wie man, die sind für mich so nah wie du mir jetzt nahe bist. Aber vielleicht hat das auch damit zu tun, ich bin ja bei den Zeugen Jehovas groß geworden und da hat man über diese biblischen Figuren gesprochen, als ob die wirklich echt wären.
Tatsächlich?
Ja. Und das Krasse ist, vor 2 Wochen stand ich beim Lidl in der Schlange und vor mir standen 2 junge Frauen, die hatten so biblische Namen, also sowas wie Jonathan zum Beispiel, ja. Und die redeten, die eine sagte sowas wie, ja, und auch seine Freundschaft zu Jonathan, die war ja so eng und so von Vertrautheit geprägt. Und ich war so, okay, das sind Zeugen Jehovas. Und sie reden gerade über Jesus. Also das ist das, was ich meine. Das sind ja fiktive Figuren. Aber ich glaube, ich bin in einer Kultur groß geworden, in denen die Fiktion so eng an mir selber dran war, dass das mir so irgendwie so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass mir das vielleicht nicht so schwer fällt oder ich kann es vielleicht gar nicht anders, als dass ich diese fiktiven Figuren dann auch eben so nah dran lasse, wie ein Jonathan. Jonathan war der beste Freund von Jesus und genau, die waren sich eben sehr vertraut oder auch so ein Petrus, den ich als Kind sehr mochte, der ja dann sich immer so ins Zeug gelegt hat und dann wurde ihm ja irgendwie, dann hat er ja so einem Römer noch das Ohr abgeschlagen, im Garten geht's ihm. Also diese Details, warum ich die jetzt erzähle, ist, das ist dann vielleicht etwas, was die Menschen dann zu Menschen macht. Und vielleicht habe ich das so übernommen aus meiner Kindheit, aus den Erzählungen von da. Ich weiß es nicht.
Ganz bestimmt, sowas prägt einen ja wahnsinnig. Und es sind ja irre Geschichten. In deinem Roman Kein Teil der Welt beschreibst du dieses Aufwachsen bei den Zeugen Jehovas. In diesem Roman bricht das Mädchen mit den Zeugen Jehovas, geht mit 15 von zu Hause weg. Auch da gibt es, soweit ich weiß, einige autobiografische Übereinstimmungen.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt es, klar. Auch damit hältst du nicht hinterm Berg. Das sind auch so schöne Titel, Kein Teil der Welt, wo man sich gefragt hat, worauf bezieht der sich? Und auch jetzt bei diesem Roman, Das Gras auf unserer Seite. The grass is always greener, bezieht sich das darauf?
Ja, ein bisschen schon. Also na klar, das ist eben so dieses Ding. Ne? Das ist ja auch etwas, was immer so in einer Frau, die ja keinen wirklichen Kinderwunsch hat, dann doch vielleicht das den Ausschlag gibt. Und zu sagen, ja, aber ich weiß ja gar nicht, sie sieht immer alles so, ne, diese Familien, diese glücklichen Familien und so. Vielleicht ist es doch irgendwie schöner. Das kann ich ja nicht wissen, solange ich selber kein Kind habe und so. Das ist natürlich das eine. Aber das andere ist natürlich auch, dass dieser Schrebergarten, das hattest du ja auch vorhin schon gesagt, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt in dem Buch. Und die drei Frauen, die bauen sich da so ein bisschen ihr eigenes Paradies, ne, so ihren eigenen Garten Eden. Deswegen der Titel und das Credo ist natürlich letztendlich, dass das Gras auf der Seite von Cassie, Grit und Charlie natürlich grüner ist.
Also the grass is not always greener on the other side, sondern in diesem Fall auf der Seite, auf der die drei Protagonistinnen stehen, sitzen oder sich durch die Gartenerde graben. Und nicht zuletzt muss man ja wirklich sagen, es ist ein großer Roman über Freundschaft. Dein Roman habe ich auch gelesen als ein Buch, das eben hochhält die Selbstgewählte Familie, die Freundschaften, die Menschen, die einen umgeben, die für einen da sind, die einem wichtig sind.
Auf jeden Fall. Und ich finde das interessant, wie sich das so in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren entwickelt hat. Und es ist einfach unheimlich schön, man selber sein zu können. Was ich inzwischen so ein bisschen problematisch finde, ist, ich beobachte gerade in der sogenannten feministischen Literatur so einen Hang dazu, Frauen in so einer Schwesternschaft zu erzählen. Ich finde, das ist manchmal so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und ich finde, da wird auch irgendwie so was schön geredet, was wir gar nicht brauchen als Frauen oder auch als Männer oder als Menschen. Diese drei Frauen, die solidarisieren sich nicht immer miteinander. Die sind nicht irgendwie so, yay, Sisterhood oder sowas. Nein, die sagen sich ganz klar die Meinung und da fliegen auch die Fetzen. Dann wird auch mal eine Weile irgendwie, gibt es dann irgendwie Funkstille im Dogville-Chat und so. Es geht darum, dass wir uns als Erwachsene selber entscheiden können, wie wir am besten leben wollen. Und da geht es nicht darum, eine Form von Sisterhood oder Solidarität unter Frauen zu beschwören, die mit der Realität eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern eben um diese soziale Verwandtschaft. Das war mir so ein Anliegen, dass das Ausbrechen aus der Kernfamilie nicht bedeutet, dass man alleine ist. Im Gegenteil. Je größer, je mehr Familie da war, auch die ganze Sippschaft bei mir aus Spanien und so, desto einsamer habe ich mich gefühlt und unverstandener. Also genau darum ging es mir eher.
Ein Roman über Freiheit, über Freundschaft und über drei Frauen in der Lebensmitte. Und spielend an diesem wunderbaren Ort hier im Park am Gleisdreieck, wo wir jetzt immer noch sitzen. Und ich würde vorschlagen, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo doch noch ein heißes Getränk kriegen.
Ja, das wäre nicht schlecht. Das habe ich auch gerade gesagt.
Dann wird es kalt.
Aber es wird warm.
Perspektivisch schon.
Genau.
Vielen Dank, Stefanie, für dieses Gespräch.
Gerne. Danke fürs Aufnehmen und überhaupt.
Am Ende von Orte und Worte empfehlen wir uns ja immer gegenseitig Kurzbücher. Stefanie, was hast du mitgebracht, was dich gerade begeistert?
Ja, was ich mitgebracht habe, ist eine Autorin, die schon tot ist, die ich aber wiederentdeckt habe. Und zwar durch das wunderbare Buch von Nicole Seifert über die Gruppe 47. In dem Buch spricht Nicole Seifert von der Autorin Ingeborg Drewitz, von der ich auch schon mal gehört hatte und jetzt zum ersten Mal etwas gelesen habe. Einen wundervollen, ein ganz, ganz toller Roman. Er heißt Das Karussell und erzählt vom Zweiten Weltkrieg in Berlin und erzählt aber bis in die 50er Jahre hinein, also auch die Zeit der Kapitulation, diese irre spannenden Nachkriegsjahre. Und das ist für mich ein Buch und eine Autorin, wo ich mir gedacht habe, so, ey, wieso hast du von der A, nichts in der Schule gelesen, B, danach nie wieder irgendwas von gehört. Aber immerhin habe ich sie jetzt entdeckt und ich kann es wirklich nur allen empfehlen, die gerne auch so, das hat mich auch so an Berlin-Babylon erinnert, so, aber nach dem Krieg und also so, es richtig zu greifen, auch ein ganz tolles Berlin-Buch. Ich habe es total geliebt, ganz, ganz toll.
Super. Und auch das Buch von Nicole Seifert, Einige Herren sagten etwas dazu, die Autorin in der Gruppe 47, ist auch ein großartiges Buch. Das könnte ich dir jetzt einfach empfehlen, was aber Quatsch ist, weil du hast es ja gerade selber empfohlen. Ich habe aber was mitgebracht für dich. Ich kannte bisher die niederländische Autorin Conny Palmen irgendwie nur vom Namen. Jetzt habe ich aber ihre neue Essaysammlung gelesen. Vor allem Frauen heißt es. Und da empfiehlt sie bzw. beschreibt sie Frauen, die sie beeinflusst haben auf eine gute Art und Weise. Virginia Woolf, und zwar hat sie von der die Autonomie gelernt. Oder Sylvia Plath, bei der hat ihr die Wahrhaftigkeit gefallen. Und so gibt es mehrere Frauen.
Auch Olivia Lane, die mag ich sehr gerne. Ja, du erkennst persönlich.
Wir gucken gerade aufs Inhaltsverzeichnis.
Ganz, ganz toll. Vivian Gornick auch. Ich mag Vivian Gornick auch total gerne. Also das ist aber eine tolle Idee, sozusagen, was habe ich von Autorinnen gelernt und auch die Essays so zu benennen.
Genau, also ein wunderbares Essaybuch von Conny Palmen. Es kommt ein Mann vor, wir verraten jetzt nicht welcher, deswegen heißt das Buch Vor allem Frauen. Von Conny Palmen, erschienen im Diogenes Verlag.
Stefanie de Belasco mit ihrem Roman Das Gras auf unserer Seite. Und sie war mit Anne-Dore unterwegs bei den Schrebergärten im Park am Gleisdreieck. Ein schöner Ort.
Ja, absolut. Also die sind wirklich sehr schön, diese Schrebergärten dort. Und das Eisenbett im Baum, muss ich sagen, das hat mich total fasziniert. Da denke ich seither drüber nach. Ich würde mir auch so gerne eins in meinen Schrebergarten hängen, aber uns fehlen die großen Bäume dafür. Also es reicht höchstens für eine Schaukel bei uns.
Ich hätte so wahnsinnig gerne auch einen Schrebergarten. Und
das sind ja auch wunderbare Orte, um da Bücher zu lesen und auf so einem Eisenbett dann noch viel mehr, kann ich mir vorstellen. Wem würdest du denn jetzt dieses Buch empfehlen, Anne-Dore?
Ja, eigentlich allen, die einen herzenswarmen Roman über Menschen in der Lebensmitte lesen möchten. Vielleicht nochmal dazu gesagt, es ist wirklich auch kein Mutter- oder Eltern-Bashing, auch wenn es hier um kinderlose Frauen geht. Es ist auch kein Manifest. Das ist sehr humorvoll, sehr bissig erzählt, sehr lebendig und kreisend um eine Frage, die wohl die meisten von uns umtreibt. Wie möchte man leben? Und es ist ein großer Roman über Freundschaft, über selbstgewählte Familien und nicht zuletzt eine Liebeserklärung an Berlin. Also im Nachwort hat Stefanie de Velasco geschrieben: Und danke Berlin, du barbusige Bitch, du pure Hure, ich liebe dich.
Stefanie de Velasco, Das Gras auf unserer Seite, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 256 Seiten und kostet 23 Euro. Und die Buchtipps aus dieser Folge findet ihr in unseren Shownotes und auf den Homepages von Radio 3 und rbb24 Inforadio.
Und Orte und Worte kann man auf den meisten Podcast-Plattformen anhören und auch abonnieren. Hinterlasst uns gerne Bewertungen. Und in der ARD-Audiothek, da sind wir in bester Nachbarschaft zu vielen anderen ARD-Podcasts. Eine besondere Empfehlung heute: Unser Kollege Philipp Meinhold erzählt als Host im Podcast Musik ist eine Waffe die Geschichte der Band Tonsteine Scherben neu. Ein toller Podcast für alle, die Musik und spannende Geschichten mögen.
Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Anne-Dore Krohn.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion: Anne-Dore Krohn. Sounddesign: Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.